war lange verletzt, ist so ein bisschen über seinen Zenit hinüber. Und du weißt auch nicht, welche Ansprüche so alte Stars stellen. Also der lebt ja zum großen Teil von seinem Namen und er weiß ich nicht, ob der die Umkleidekabine ein bisschen in Unruhe gebracht hätte.
Spannender WM-Verdacht von Bild-Chefreporter Matthias Marburg. Über welchen Superstar und welches Team er da redet, das und mehr in der neuen Folge Stammplatz, in der sich alles um die WM-Gruppengegner der deutschen Nationalelf dreht. Das sind, wisst ihr ja, Spanien, Costa Rica und Japan. Was kommt da sportlich auf Hansis Horde zu? Wo liegen die Stärken und Schwächen der deutschen WM-Gegner? Welche gegnerischen Spieler solltet ihr auf dem Schirm haben? Dazu Fun Facts, Statistiken, ein Jubelrätsel bei Costa Rica und. Wir machen euch vor dem Start der umstrittenen WM in Katar, die ja morgen beginnt, fit für Deutschlands Vorrundengegner. Ich bin Chris Höp.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Noch ist er am Podcastbüro, aber am Freitag, beziehungsweise aus eurer Sicht dann gestern, ist es für Matze dann nach Katar gegangen. Also ein bisschen verwirrend, aber lasst euch nicht irritieren. Er ist hier, Matthias Marburg, Bild-Chefreporter und dann eben auch für euch bei der WM in Katar. Und wir quatschen jetzt noch vorab über die drei Gruppengegner der Deutschen. Und Matthias, ich freue mich wie immer sehr, dass du da bist.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, ich werde ein bisschen mit meiner Expertise bereichern können, die ganze Nummer hier.
Ja, absolut. Da bin ich mir sicher. Dann lass uns loslegen mit Japan. Ist das erste Spiel der Deutschen bei der WM am Mittwoch, 23.11. um 14 Uhr, live in der ARD und bei Magenta Sport. Was sind denn die Stärken der Japaner?
Also erstmal muss ich sagen, es ist natürlich um 14 Uhr eine ziemlich beschissene Zeit für den deutschen Markt, aber es ist immer noch besser, es gibt ja auch Spiele, die um 11 Uhr anfangen, also da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Glück gehabt. Die Japaner sind ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Ich glaube, wenn du jetzt hier ein Phrasenschwein hättest, müsste ich einbezahlen, aber das ist halt, wir können ja mal eine Liste führen, wie viel ich am Ende bezahlen muss. Die sind sehr unbequem, die sind sehr schnell, die sind sehr beweglich, die sind sehr, sehr dribbelstark, die wissen wirklich, wie sie mit dem Ball umgehen können und das ist praktisch auch schon gleich zu Beginn ein sehr, sehr entscheidendes Spiel, weil nehmen wir nochmal an, wir verlieren das, dann stehen wir gleich im zweiten Spiel, da kommen wir noch drauf, unter Zugzwang. Und gegen Spanien unter Zugzwang zu stehen, gibt angenehmere Sachen auf der ganzen Welt.
Ja, absolut. Ich habe auch mal geguckt, die Japaner in den letzten Länderspielen immer so eine 4-3-3 gespielt bei der WM-Quali, aber auch mal ein 4-2-3-1 bei der Ostasien-Meisterschaft. Wo würdest du sagen, sind die Schwächen bei Japan?
Ganz ehrlich, auch die körperlichen Voraussetzungen, die sie haben. Ich glaube, wenn wir da mit Rüdiger zur Ecke nach vorne marschieren, dann gucken die aber auch, okay, was kommt denn da für ein Riese an?
Hol mal also, bitte die Leiter.
Wie ist die Luft da oben? Ich glaube, dass das bei Standardsituationen können wir das durchaus ausnutzen, dass wir denen körperlich überlegen sind.
Eiji Kawajima, Japan-Keeper und sonst auch bei Racing Straßburg, der hat verraten, welche Ziele die japanische Mannschaft für die WM hat.
Das Ziel für uns als japanisches Team? Wir wollen über die Top 16 hinauskommen. Unsere Mannschaft arbeitet wirklich hart daran, das zu schaffen. Ich glaube, dass jeder im Team der Überzeugung ist, dass wir das packen.
Na, Moment. Dieser junge Mann glaubt, er sei schon gesetzt als Torhüter, aber kann auch sein, dass der Torwart mit dem schönen Namen Daniel Schmidt oder Daniel Schmidt im Tor steht. Da werden sich einige wundern, was denn bei Japan ein Kollege mit dem Namen Schmidt im Tor macht. Ist ein Ami, er wird, wie gesagt, eher Daniel ausgesprochen als Daniel. Die Familie hat den Umweg über die USA genommen, um dann wieder nach Japan zurückzukehren, zumindest ins japanische Tor. Spielt in Belgien und könnte durchaus sein, dass der gegen uns im Tor steht.
Ach, krass. Kawajima sagt, Ziel ist, über die Top 16 hinauskommen. Traust du das Japan zu?
Nein. Ganz einfach, nein, glaube ich nicht. Da sind einfach zu viele starke Mannschaften im Turnier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unter die Top 8 kommen. Nein.
Und dann hören wir uns auch noch an, was Kawajima generell über die Gruppe mit Spanien, Deutschland und Costa Rica sagt.
Wir wissen, es wird schwer, in dieser Gruppe zu bestehen. Wir wissen aber auch, jedes einzelne Spiel bei einer WM ist wichtig. Jedes Detail kann den Unterschied machen, über Sieg oder Niederlage entscheiden. Darum konzentrieren wir uns auf genau das.
Und wir konzentrieren uns jetzt mit Matthias auf den oder die Player to watch. Wenn du unseren Zuhörern welche an die Hand geben möchtest bei Japan, auf welchen Spieler ja, kann man ein bisschen den Fokus legen.
Da mache ich jetzt als gebürtiger Frankfurter meine ganzen Kumpels glücklich. Es ist einfach Daichi Kamada. Der ist Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Der ist ein Riesenstar in der Bundesliga. Über den läuft das japanische Spiel. Den muss die deutsche Mannschaft im Blick haben. Den müssen sie ausschalten. Und das wäre dann, wie die Amis sagen, der Key to Victory.
Ich habe noch einen kleinen Funfact ausgegraben, der dich als Experten jetzt natürlich überhaupt nicht überraschen wird. Und zwar, dass die Japaner 19 Legionäre im WM-Kader haben. Also kein deutscher Gruppengegner hat mehr. Viele Japaner im Ausland tätig. Und Shuto Machino ist der zweitbeste Torschütze der J-League aktuell. Ist aber auch erst 23 Jahre alt. 13 Tore in 30 Spielen. Ob das dann reicht, ist die Frage. Wer bei Japan so ein bisschen die Tore schießen soll.
Gegen einen Manuel Neuer in Topform sollte genau. Das nicht reichen. Da lege ich mich fest.
Dann tipp doch noch Deutschland gegen Japan zum Schluss.
3-1. Selbst ein Manuel Neuer in Bestform wird irgendwie einen durchlassen, aber es wird nicht reichen für Japan. 3-1 für Deutschland.
Okay, krass. Dann lass uns weitermachen mit Spanien, dem zweiten Gruppengegner unserer Jungs bei dieser WM am Sonntag, 27.11. 20 Uhr, eine bessere Zeit, würdest du sagen? Wie schätzt du Spanien ein? Fangen wir gern wieder mit den Stärken an. Ist ja diesmal eine sehr junge Truppe.
Genau, ist eine sehr, sehr junge Truppe. Aber Spanien hat schon immer verstanden, ein paar alte Spieler, die sie jetzt immer noch drin haben, mit Jungen zu verbinden. Und diese Young Guns, die sie haben mit Petri und Gavi, das ist halt wirklich absolut der Wahnsinn. Das sind ja der eine ist 18, der andere 19. In ihren jungen Jahren sind die ja schon Weltstars bei Barcelona. Die warten praktisch drauf auf ihr großes Breakout-Turnier. Und ich glaube, das wird jetzt kommen.
Also, weil du auch schon Barcelona angesprochen hast, die stellen tatsächlich den größten Block in der Nationalmannschaft, 7 Spieler von Barca bei der WM dabei. Wenn die so jung sind, findest du vielleicht auch, das ist eher eine Schwäche. Ich meine, gab ja auch ein bisschen Kritik, weil zum Beispiel auch so Ramos oder Thiago nicht nominiert wurden.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr komisch. Also zumindest Thiago hätte ich mitgenommen. Ramos, das war lange verletzt, ist so ein bisschen über seinen Zenit hinüber. Und du weißt auch nicht, welche Ansprüche so alte Stars stellen. Also der lebt ja zum großen Teil von seinem Namen und er weiß ich nicht, ob der die Umkleidekabine ein bisschen in Unruhe gebracht hätte. Junge Spieler geht in beide Richtungen. Du kannst einmal sagen, yo, junge Spieler sind unerfahren, die wissen nicht, wie das funktioniert bei so einem WM-Turnier, das könnte sie alles erschlagen. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, die sind jung, die sind unbekümmert, die hämmern einfach raus und gucken, was passiert. Also ich schätze, da sie jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung haben, natürlich nicht bei einer WM, aber mit Barcelona haben sie schon europäisch gespielt und teilweise auch schon bei der EM gespielt. Ich glaube, sie sind eher so auf dem Teil, wir sind jung, unbekümmert, haben ein bisschen Erfahrung und wir hämmern raus.
Zumindest ist es so, dass der spanische Kader im Schnitt 25,6 Jahre, habe ich auch extra nochmal nachgeguckt, nach den USA jetzt die Iberer das jüngste Team bei der WM-Endrunde und Spanien hatte nur einmal eine jüngere Mannschaft jemals bei einer WM. Ich frage dich jetzt nicht, wann es war, sondern sag's dir und euch, 1934. Das kann man nicht wissen, glaube ich. Also wer das weiß, Hut ab, da verbeuge ich mich davor. Das ist absolut, absolut
das
Krasse.
Das ist aber, liebe Zuhörer, was für euch, wenn ihr bei einem Fußballquiz während der WM eingeladen seid. Wann hatten die Spanier ein jüngeres Team? Könnt ihr aufstehen und sagen, bei der WM, 1934, Mikrofon fallen lassen, Mic dropped, sagen tschüss, genau. Bis hier noch nicht weiter,
das
gewonnen.
Das war's. Genau. Player to watch bei dir?
Die beiden Young Guns, die ich eben genannt habe, vor allem Gavi, der hat's mir sehr angetan, der ist, was der mit dem Ball kann, ist Wahnsinn und das ist einfach eine Freude, dem zuzugucken.
Dann hören wir mal noch rein, was Pablo Sarabia, der sonst bei PSG spielt, noch über die spanische Mannschaft und die WM zu sagen hat.
Bueno, creo que tenemos un equipo muy completo.
Wir haben ein komplettes Team. Wir haben ein echt großartiges Team. Die Gruppe ist hart, darum braucht es das auch, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben eine gute Balance, erfahrene Spieler und auch junge Spieler. Es ist ein guter Mix. Die Jungspieler sind super talentiert. Jeder muss alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen.
Para poder conseguir lo máximo y poder conseguir los objetivos de España.
Ja, welches Ziel glaubst du denn, Matthias, kann Spanien erreichen bei dieser WM in Katar?
Mit Spanien ist immer zu rechnen, egal bei welchem Sport. Also ich war jetzt, wie du weißt, zuletzt bei der Basketball-Europameisterschaft. Ja. Und da hat jetzt auch nicht unbedingt jeder von Anfang an Spanien auf dem Zettel gehabt. Aber selbst mit Hilfe eines Netflix-Schauspielers sind sie dann Europameister geworden. Also man darf Spanien nie abschreiben, aber ich sehe während des Turniers noch 3, 4, 5 Mannschaften, die stärker sind als Spanien.
Welche?
Ich glaube, Argentinien ist stärker, Brasilien ist stärker, Frankreich ist stärker. Und auch England, würde ich sagen, ist stärker.
Deutschland ist nicht
stärker. Deutschland ist auf Augenhöhe. Ticken schwächer, würde ich sagen. Okay. Kommen wir noch dazu, wenn ich meinen Tipp von mir gebe.
Auf jeden Fall.
Ja, ich denke, Halbfinale ist das Maximale, das Allerhöchste der Gefühle.
Und was denkst du, rasieren wir die Spanier in der Vorrunde?
Nein, ich glaube, wir werden knapp gegen Spanien verlieren. Das letzte Aufeinandertreffen, da will sich ja keiner mehr so richtig gerne dran erinnern. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Da gab es ein 0-6 gegen Spanien. Das war eine ziemliche Demontage. So schlimm wird es nicht mehr, aber ich glaube, das langweiligste aller Ergebnisse beim Tippspiel 2-1 für Spanien.
Dann haben wir noch einen Gegner übrig, der ja für mich persönlich so das unbeschriebenste Blatt ist. Da musste ich jetzt auch am meisten nachgucken, wer der erstmal spielt, bin ich ganz ehrlich. Costa Rica am 1. Dezember, also ein Donnerstag, gegen Deutschland. 20 Uhr, wieder eine schöne Marburg-Zeit und Fußballzeit.
Ja, da bin ich dann wach, ja.
Ja, Costa Rica, was können die gut?
Jo, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das fragen sie sich wirklich selber. Ich habe kostarikanische Bekannte und die haben mir gesagt, dass die Erwartungen bei diesem Turnier so niedrig sind wie noch nie. Die haben halt mit Navas den absoluten Anführer, sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine. Das Problem ist, der hat in dieser Saison bei PSG noch keine einzige Minute gespielt, weil an Donnarumma nicht vorbeikommt. Das heißt, du hast also Ersatzkeeper als Anführer. Klar ist er in dem Land eine Legende, aber das zeigt halt auch schon, da kommt nicht allzu viel nach. Es gibt ein Supertalent, da werden wir gleich drüber reden. Aber was die besonders gut können, das, wie gesagt, das fragen sich in Costa Rica gerade selber. Die sind sehr, 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 sehr physisch. Also die können wirklich sehr, sehr dagegenhalten. Das habe ich selber gesehen. Die haben ja bei den Intercontinental-Playoffs gegen Neuseeland gewonnen. Da hat man schon gemerkt, dass die durchaus mal einen Fuß stehen lassen, wo man ihn nicht unbedingt stehen lassen muss. Aber das ist halt die große, da muss Deutschland körperlich dagegenhalten und dann sehe ich da keinerlei Gefahr, dass wir gegen die verlieren.
Ich habe auch mal geguckt, was die für Spielsysteme haben und tatsächlich Costa Rica in letzter Zeit viel ausprobiert. Also in der WM-Quali-Playoffs war es ein 4-4-2, in der CONCACAF Nations League 4-2-3-1 und in der WM-Quali sogar mal schön gemauert mit 5-4-1.
Ja, das würde mich jetzt nicht wundern, wenn das gegen uns auch passiert. Also ich meine, was sollen sie dann machen? Also mitspielen, dann kriegen sie auf die Nase. Interessant ist übrigens der Trainer von denen, der Luis Fernando Suarez, der ist Kolumbianer und ist erst als 5. Trainer überhaupt, das weiß ich, weil ich den Text im Sportbild-Sonderheft geschrieben habe, als 5. Trainer überhaupt mit 3 verschiedenen Mannschaften bei der WM dabei. Also der war mit Ecuador, Honduras und jetzt mit Costa Rica. Lustig, dass er mit seinem eigenen Land noch nicht unterwegs war.
Dann hören wir einmal noch rein, was der Costa Rica-Trainer zu sagen hat. Er hat nämlich vor allem eine bestimmte Sache im Blick.
Für mich ist nur eines wichtig, und zwar, dass alle Spieler mit dem Wissen in die Spiele gehen, was unsere Gegner können. Spanien mit seinem Ballbesitz, Japan mit seinem Spielwitz, Deutschland mit seiner Intensität. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und uns ihre Spiele angesehen. Das waren tausende Videos. Jeder Gegner wurde genau analysiert. Darauf kommt es an, dass wir für jeden Gegner eine Antwort parat haben.
Matthias, ganz ehrlich, glaubst du, dass Costa Rica die Antwort für Deutschland parat hat?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Es wird eine Mischung aus Mauern und Treten sein. Also wenn Deutschland gegen Costa Rica verliert, dann kannst du eigentlich deine Zelt auch abbrechen bei der WM. Also das, wir erinnern uns alle an das tolle 4-2 2006, der Auftakt zum Sommermärchen. Also das würde ich durchaus wieder so unterschreiben.
Jetzt lass uns noch über die Schwächen sprechen von Costa Rica. Ein paar hast du ja schon angerissen.
Ja, die haben halt mal abgesehen vom Torwart keine klare Hierarchie, der thront über allem anderen. Gibt keine ganz großen Stars mehr in Costa Rica neben Navas und selbst der, wie wir bereits angesprochen haben, sitzt in Paris nur auf der Bank. Ja, die Spieler sind einfach auf einem generell 1-2 Niveaustufen unter den Deutschen.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer da eigentlich die Tore schießen soll, weil ich über eine Statistik gestolpert bin. In den 15 Quali-Spielen für WM gelangen gerade mal 14 eigene Treffer. Das ist natürlich jetzt auch nicht die geilste Quote, aber gut, Vielleicht manchmal reicht ja auch ein schmutziges.
Ja, das ist richtig. Die müssen ja jeden Gegner wegzaubern. Gegen Neuseeland hat Joel Campbell getroffen.
Genau.
Hat dann die Telefongeste gemacht. Ich war bei dem Spiel vor Ort, habe dann die Kollegen aus Costa Rica gefragt, warum er das macht.
Also Hand ans Ohr quasi, ruft mich an und wer soll ihn anrufen? Du oder?
Ich wollte, aber habe seine Nummer nicht bekommen. keine Ahnung, ob er seine Frau angerufen hat, die Kinder, um zu erzählen, dass
Tor geschossen.
Tor geschossen. Nehmt euch mal im November, Dezember nichts vor, da müsst ihr mit mir nach Katar kommen. Ich habe uns gerade weitergeschossen. Ich habe keine Ahnung, wusste auch keiner von den Kollegen Costa Rica hieß, das würde er immer machen, aber wie du schon gesagt hast, so häufig hat das zumindest in der Nationalmannschaft in der Quali nicht getan. Es gibt nur einen Supertalent, der heißt Juison Bennett, spielt bei Sunderland. Das ist so ein bisschen das Juwel, aber der ist relativ jung mit seinen 18 und der hat auch noch nicht die Erfahrung, wie zum Beispiel die jungen Spanier sie haben. Der wird bei Sunderland ganz, ganz langsam rangeführt. Das ist aber, sagt sein Trainer, einer, für den Menschen Geld bezahlen, um in Stadion zu kommen. Also der ist ein aufregender Spieler, aber der allein wird es nicht wuppen.
Ist aber dein Player to watch.
Das ist mein Player to watch, ganz genau.
Ja, ich habe auch noch geguckt, der Marktwert der jeweiligen Kader, das ist natürlich irre klar. Spanien 902 Millionen, dann Deutschland in der Gruppe mit 885,5 Millionen. Dann schon eine krasse Abstufung, Japan 154 Millionen und Costa Rica, kommst du nicht drauf, 18,75 Millionen. Nur, das ist natürlich eine Riesenlücke.
Das ist richtig. Also wenn wir irgendwie einen Investor finden, einen mittelreichen Oligarchen, der kann sich Costa Rica praktisch kaufen und im Vorgarten spielen lassen.
Ja, und zum Schluss noch dein Tipp Deutschland gegen Costa Rica. Wie deutlich wird der Sieg der Deutschen? Habe ich jetzt schon ein bisschen rausgehört.
Oder wird es
ein hässliches Spiel und dann irgendwie so ein 1-0? Oder?
Ja, ein schönes Spiel wird es mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, es wird deutlich. Ich würde mir gerne ein 4-2 wünschen, aber das würde ja implizieren, dass es ein schönes Spiel wird. Nein, keinesfalls natürlich für Deutschland. Ich sage, es wird ein 2-0.
Für Deutschland. Ich frage nochmal nach.
Ja, sollte es ein 2-0 für Costa Rica geben, dann schneidet den Teil, dass ich für Deutschland gesagt habe, bitte raus.
Ja,
aber
genau.
Aktuell sage ich 2-0 für Deutschland.
Und einmal noch dein Tipp zum Schluss, wenn du die Reihenfolge festlegen musst in dieser Vierergruppe.
Spanien, Deutschland, Japan, Costa Rica.
Und jetzt lies mal vor, was hier auf meinem Zettel steht. Bei der Reihenfolge.
Costa Rica, hast du vorne?
Ja, genau.
In Japan Platz 2? Alter, ey. Hast du überhaupt nichts gelernt von meinem Podcast?
Genau, das steht natürlich nicht drauf. Ich wollte natürlich, dass du sagst, da steht genau die gleiche Reihenfolge.
Das hat so ein bisschen was von diesen Zaubershows. So,
ja,
dann,
genau.
Und jetzt guck mal, was hier geschrieben steht.
Ja.
Tatsächlich hat der Kollege Chris hier stehen, Spanien,
Deutschland,
Japan und Costa Rica. Da sind wir uns absolut einig.
Genau, wenn es nicht so kommt, habt ihr alle keine Ahnung von Fußball und dann ging es nicht mit richtigen Dingen zu.
Genau, richtig. Dann müssen die Schiedsrichter irgendwas uns beschissen haben oder sonst irgendwas.
Ja, genau. Tipp mal ruhig noch deinen Weltmeister.
Da muss ich gestehen, bin ich vielleicht ein bisschen von der Fußballromantik übermannt worden. Ich will einfach, dass Messi seine Karriere mit dem WM-Titel abschließt.
Ach, krass.
Und da jetzt schon den Affen von der Schulter runter hat und schon den ersten internationalen Titel mit Argentinien gewonnen hat, mit der Copa America, sage ich, Argentinien wird Weltmeister.
Da hat der Bild-Chefreporter Matthias Marburg noch einen rausgehauen. Matze, vielen Dank, dass du da warst. War ein kleiner, schöner Ritt, finde ich. Aber da kann auf jeden Fall jeder von den Zuhörern was mitnehmen. Und ich wünsche dir natürlich, wie gesagt, wir haben es ja aufgezeichnet, jetzt bevor du geflogen bist, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, bist du schon da. Dann hoffe ich, dass du schon gut angekommen bist in Katar.
Sein werden wirst.
Genau, irgendwie so. Und genau, du wirst nicht nur die Zuhörer im Stammplatz, natürlich auch auf bild.de und in der Bild. Und wahrscheinlich wird man dich auch im Fernsehen und überall mal sehen. Wirst du dementsprechend auch kritisch von der WM in Katar berichten. Und ich sage jetzt einfach mal so, als Internationalexperte und ihr erinnert euch an die Groundhopping-Folge. Behaupte ich jetzt auch mal, gibt es eigentlich kaum einen, der das besser macht als du. Ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast und wünsche natürlich trotzdem viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Auch, dass ich da sein durfte, hat mir Spaß gemacht und meldet euch jederzeit bei mir, wenn ihr Fragen habt. Ich stehe euch zur Verfügung.
Genau, jetzt musst du natürlich noch, wenn wir im Podcast sind, einmal noch den Telefonjubel machen, den wir jetzt gerade bei Costa Rica
können wir machen, wenn wir hier den für Instagram die Werbung machen.
Genau, machen wir noch. Ruft Matthias Marburg an oder schreibt ihm einfach auf Twitter. Geht auch immer.
Genau, richtig. Genau, beleidigt mich bei Instagram, gar kein Problem, wie ihr wollt.
Das hast du jetzt gesagt, dazu habe ich nicht aufgerufen. Fühlt euch da nicht genötigt, das zu tun. Matze, vielen Dank. Ganz viel Spaß bei der WM und ja, du wirst im Stammplatz weiterhin zu hören sein, weil jetzt ist ja dann Weltmeisterschaft und du bist vor Ort. Wir sind gespannt. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
Ich bin wirklich sehr gespannt, was Matthias und meine anderen Bildkollegen aus Katar zu berichten haben. Ich persönlich sehe die WM sehr kritisch. Das liegt einfach am Austragungsort Katar. Die 6.500 toten Arbeiter auf den WM-Baustellen, über die der Guardian berichtet hat. Homosexualität steht in der Diktatur unter Strafe. Frauen werden unterdrückt. Katar-Offizielle, die ein dänisches Kamerateam bedrohen. Die Liste ist lang und das kann und will der Fußballfan in mir einfach nicht ausblenden. Da bin ich aber auch nicht der Einzige, wie ich aus vielen Gesprächen mit Freunden und Kollegen weiß. Flo Witte und Kilian Gaffrey haben ja im Stammplatz auch schon darüber gesprochen. Und ich denke, es ist so, wie Flo sagt, das sehe ich zumindest auch so, dass es umso wichtiger ist, dass wir von Bild 11 Reporter rüberschicken, die da eben nicht nur auf das Sportliche schauen. So. Morgen geht's also los mit der Eröffnungspartie Katar gegen Ecuador. Anstoß ist um 17 Uhr. Ich bin Chris Höp. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.